Pendant. Gespräche zur digitalen Zeit. Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Pendant-Podcast Gespräche zur digitalen Zeit. Mein Kollege Lars Rademacher und ich, Henriette Heidbrink, unterhalten uns hier ungefähr einmal im Monat mit einem Gast zu einem aktuellen Thema. Immer mit Bezug zu Medien und Gesellschaft. Heute Tobias Kralke. Er hat Germanistik, Philosophie, Kulturwissenschaften, Human Rights, Sustainable Development und Psychologie studiert und forscht zur digitalen und sozialökologischen Transformation von Städten im Kontext des Klimawandels. Er arbeitet bei der Climate Media Factory sowie freiberuflich im Kulturbetrieb und in der politischen Bildung. Und heute sprechen wir mit ihm über mediatisierte Protestkulturen und die klimagerechte Stadtentwicklung. Und die erste Frage geht wie immer an meinen Podcast-Pendant Lars Rademacher.
Ja, guten Morgen, Herr Krake. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir freuen uns auch sehr und ja, haben mit Ihnen ja jemanden, der sich in dieser Situation auskennen sollte, die wir ganz grob und ganz mit dem großen Schlagwort Transformation umschreiben. Was ist denn für Sie persönlich Transformation oder in was für einer Transformationssituation sehen Sie uns insgesamt?
Ja, Transformation ist natürlich ein großes Wort und ja auch eins, das uns ständig überall begegnet, das mal mehr, mal weniger bedeutet, würde ich sagen, je nachdem, wer es benutzt. Für mich heißt Transformation erstmal im ziemlichen Wortsinne, dass es um einen grundlegenden Wandel von Verhältnissen geht. Das heißt wirklich nicht hier eine kleine Reform da oder da noch eine kleine Stellschraube, sondern eigentlich ein Prozess, in dem Dinge sich über das Bestehende hinaus, über den Status quo hinaus grundlegend verändern. Und mich beschäftigt das natürlich vor allem im Feld der sozial-ökologischen Transformation, das heißt der Frage, wie verändern sich unsere Gesellschaften und wie müssen sich unsere Gesellschaften in Zeiten der ökologischen oder der sozial-ökologischen Krise, genauer gesagt, verändern, um mit dieser Krise nicht nur zurechtzukommen, sondern im besten Fall auch sich so zu verändern, dass die Folgen dieser Krisen, die Auswirkungen abgeschwächt werden oder sich im besten Fall natürlich auch so etwas wie ein besseres Leben für alle entwickelt daraus.
Und diese Transformation, von der Sie da reden, von der sozial-ökologischen Transformation, ist das etwas nach Ihrem Dafürhalten, was quasi auf uns zukommt, was unausweichlich ist? Oder ist das etwas, was sozusagen wir selber anstreben müssen, anstreben sollen, weil dann, wie Sie sagen, etwas Besseres dabei herauskommt? Also ist das sozusagen im Prinzip ein höherwertiges Leben oder ist das etwas, wozu wir eigentlich von äußeren Faktoren gezwungen sind?
Naja, sowohl als auch. Es ist natürlich, wächst der Druck zu handeln durch die ökologischen Entwicklungen seit in den letzten Jahrzehnten. Natürlich auch durch soziale Ungleichheit, sozusagen durch objektive Verhältnisse, die eben da sind. Dadurch wächst natürlich der Druck, mit diesen Verhältnissen umzugehen. Gleichzeitig sind die ja nicht einfach so entstanden. Und das ist, denke ich, einer der wichtigsten Punkte, wenn wir über Transformationen reden. Das sind nie unaufhaltsame Naturprozesse, die einfach so passieren, sondern die haben immer was mit menschlichem, mit gesellschaftlichem Handeln zu tun. Und vor allem sind das auch, ob man jetzt bei Polanyi oder bei anderen AutorInnen schaut, die sich damit beschäftigt haben, Transformationen sind immer Prozesse, die auch durchgesetzt werden, die gestaltet werden oder die eben auch geschehen werden lassen können durch Nichttun. Das heißt, die haben auch immer was mit Politik und mit Macht zu tun und die haben auch immer was mit Konflikten zu tun. Manche wollen diese Transformation, manche wollen sie nicht. Wenn wir uns bei der sozial-ökologischen Transformation das anschauen, dann ist genau natürlich das ein Punkt. Also welche Konflikte gilt es dabei auszutragen, zu bewältigen und auf welche Seite gilt es sich da auch je nach Konflikt zu stellen, wenn es darum geht, diese Transformation ins Werk zu setzen. Und ich glaube, dass das eben ganz wichtig ist, wenn man sich auch wenn man dann nochmal über diesen Begriff nachdenkt, weil der wirklich überall ist und auch so eine Art Marketingwort manchmal schon geworden ist, dass irgendwie alle von der Transformation reden. Und ich finde es ganz wichtig, sich eben das dann auch kritisch anzuschauen. Wer spricht da eigentlich von Transformation und was ist damit gemeint? Ist damit ein einfaches Weiter-so gemeint oder ist damit tatsächlich so ein grundlegender Wandel gemeint und damit auch sozusagen die Veränderung über diese bestehenden Verhältnisse hinaus zumindest angedeutet?
Ist denn dann diese Transformation, von der Sie reden, eine, die im Wesentlichen, also Sie haben ja schon gesagt, es geht auch um Macht, es geht um Politik, es geht auch um Konflikt in solchen gesellschaftlichen Transformationssituationen. Wir haben Fragen der Verteilung und Verteilungsgerechtigkeit ja in den letzten Jahren immer wieder diskutiert. Jetzt ist oft der Begriff auch des Verzichts im Raum, dass die Transformation, die sozial-ökologische Transformation vielleicht auch hier und da Verzicht bedeuten würde. Genau dagegen stemmen sich ja nun auch politische Kräfte und Ähnliches. Ist denn dann diese Transformation etwas, was, sag ich mal, auf einem oder erkennen Sie, dass die auf irgendeinem Weg ist oder manövriert sich gesellschaftlich sozusagen die verschiedenen Lager in eine Pattsituation? So kommt mir das nämlich gerade vor, als wenn man sich eher nach den langen Merkel-Jahren gab es so das Narrativ, das war eine Zeit des Stillstands und jetzt soll so eine Zeit des Aufbruchs und sozusagen der, ich nenne es fast mal die Transformationsumarmung sein. Und jetzt gibt es aber sehr viel Gegenwehr in diesem transformativen Tun, zumindest wenn man das an der Tagespolitik versucht, so ein bisschen abzugleichen. Also erleben Sie Transformation als sozusagen im Fluss oder eher im Abebben, wenn ich das, ich weiß nicht, die Begriffe richtig sind.
Naja, im Fluss würde ich schon ja sagen, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr langsame Bewegung und die auf keinen Fall auch linear läuft. Also wir erleben natürlich auch Rückschritte. Wir erleben aber natürlich auch offen ausgetragene Konflikte und das ist immer die Frage, wie die ausgehen. Aber sagen, gemessen an dem, was nötig wäre, geht, denke ich, alles viel zu langsam und auch sind Entwicklungen, die wir eigentlich längst hätten haben müssen, längst überfällig und passieren trotzdem nicht. Ich denke schon, dass wenn man sich zumindest technische Indikatoren anschaut, dass, also man kann sich dann so Sachen anschauen wie Stand der erneuerbaren Energien oder man kann sich anschauen, sowas wie, in China wird alle paar Jahre darüber geredet, dass irgendwann Peak Coal, also sozusagen der Höchstpunkt an Kohlenverstromung erreicht ist. So, also solche Sachen kann man sich natürlich anschauen und dann überlegen, ist das jetzt schon Transformation? Und irgendwie sind das natürlich Punkte, die in eine richtige Richtung weisen, aber es sind ja auch erstmal nur technische Indikatoren, die noch gar nicht viel mit der sozialen Einbettung zu tun haben. Und ich würde eben sagen, dass zu einer Transformation, wenn wir uns die Frage stellen, sind wir da jetzt schon drin oder was muss noch passieren, dass das unbedingt dazugehört, sich eben auch anzuschauen, nicht nur die sozusagen die technischen Indikatoren, also woher kommt die Energie und mit welchen Fahrzeugen bewegen wir uns und so weiter und so fort, sondern immer auch zu gucken, was macht das mit einer Gesellschaft und was ist da auf jeden Fall noch zu tun? Und da würde ich sagen, sind wir noch ganz am Anfang. Also wenn wir uns in Deutschland jetzt den Konflikt um das Heizungsgesetz zum Beispiel anschauen, dann erleben wir da ja genau so einen Konflikt. Also es soll eine ökologisch notwendige Maßnahme umgesetzt werden. Sie wird dann aufgrund von verschiedenen Konflikten aber erstens so verwässert, dass sie eigentlich ökologisch gar nicht mehr wirklich sinnvoll ist oder zumindest nicht mehr so weitreichend, wie sie das sein müsste. Und zweitens wird sie auch auf eine Weise sozial gestaltet, dass sie eben nicht zu einer Umverteilung oder zu einer sozial gerechten Umsetzung dieser Maßnahme führt. Und das sind Punkte, die mich dann doch sehr deutlich daran zweifeln lassen, dass wir da auf einem richtigen Transformationspfad sind.
Ja, das wäre genau der interessante Punkt, über den wir ja alle immer ziemlich viel nachgrübeln. Also wie kann es gelingen, in der Gesellschaft die richtigen Anreize zu setzen oder die Gesellschaft in Richtung Transformation zu bewegen? Wir diskutieren ja häufig mit Willigen, die sowieso überzeugt sind. Die sind aber nicht das Problem, sondern eher diejenigen, die, sage ich mal, vielleicht weniger gewillt sind, entsprechende Maßnahmen umzusetzen, egal wo die jetzt im Einzelnen liegen. Haben Sie da eine eigene Überzeugung, was man vielleicht schon tut und mehr tun müsste oder wo da ein wichtiger Hebel sitzt?
Um Menschen zu überzeugen von was genau?
Ja, also für die Transformation müssen wir als Ganzes, also als ganze Gesellschaft, also möglichst als globale Gesellschaft, aber reden wir jetzt vielleicht mal erstmal von uns in Deutschland, das Richtige tun. Also Dinge tun, die Transformation, so wie wir sie uns die im positiven Sinne vorstellen, vollziehen. Und da ist die Frage, Sie haben es ja gesagt, ne? Wir haben ein Heizungsgesetz, das wird verwässert und es wird dann halt eben nicht so konsequent umgesetzt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte. Wir haben zum Beispiel auch noch kein Tempolimit und es gibt ja unzählige verschiedene Dinge, die man schon tun könnte, die aber einfach nicht umgesetzt werden, weil sie, wie Lars ja auch und Sie auch sie beschrieben haben, verhindert werden. Da ist jetzt die Frage, was kann man denn tun, um die Transformation tatsächlich anzuschieben? Also haben Sie, ich habe darauf keine Antwort so wirklich, aber haben Sie eine?
Naja, wenn ich die eine Antwort hätte, dann ja, weiß ich auch nicht. ich denke, dass die erstmal, dass das Hauptproblem nicht die Menschen sind, die jetzt, also die Menschen in der Bevölkerung sind, die jetzt nicht überzeugt sind, dass es den Klimawandel gibt oder also sozusagen die so in dieser LeugnerInnen bis SkeptikerInnen-Ecke sind, sondern ich denke schon, dass wir auch da uns über sozusagen die Frage der individuellen kollektiven Einstellung hinaus uns auch da angucken müssen, wie sind die Machtverhältnisse gelagert und wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass bestimmte Sachen vorangehen und wer nicht. Und dann verschiebt sich eben der Blick ja auch von der Frage, wie jetzt Einstellungen individueller Natur sind, hin zur Frage, welche großen Hebel müsste man eigentlich angehen, die wirklich einen Effekt haben. Und das sind dann halt häufig, ist es nicht der individuelle Konsum oder das ist dann, also ich will gar nicht sagen, dass das Verzicht keine Komponente ist der Transformation. Auf jeden Fall geht es auch darum, dass im großen Maßstab weniger konsumiert wird von bestimmten Dingen und so weiter. Aber es sind halt nicht die Haupthebel, wenn wir darüber reden, dass wir unsere Produktion, unsere Gesellschaft dekarbonisieren müssen zum Beispiel, sondern dann reden wir viel mehr über große Konzerne, die für einen Großteil der Emissionen verantwortlich sind und daraus eben Profite schlagen.
Okay.
Und eigentlich müssten wir dann auch über PolitikerInnen reden und Institutionen, die eben aus einer bestimmten Kurzsichtigkeit, aber auch aus Opportunismus und sicher auch aus, sicher teilweise auch aus ideologischer Verblendung scheuen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die eben über die eigene Wahlperiode hinausgehen. Das ist sicher auch ein Problem des politischen Systems, in dem wir leben. Aber es ist natürlich auch ein Problem der Akteure, die eigentlich die richtigen Entscheidungen treffen müssten. Und dass sie das nicht tun, ist eine Macht- und Interessensfrage.
Und was bedeutet das dann konkret? Also wenn jetzt ich oder wir etwas verändern wollten, also irgendwo müssen ja schon Individuen anfangen. Also kann ich mir das dann so vorstellen wie eine Generationenfrage? Also man muss erstmal noch ein Stück weit abwarten, bis Menschen, denen das Klima vielleicht wichtiger ist oder denen vielleicht auch, die vielleicht auch eine bessere Durchdringung haben oder eine andere ideologische Haltung oder so, bis die an bestimmte Positionen in Politik, Wirtschaft, Recht oder so gelangen, damit sich tatsächlich was ändert? Also wäre das eine Vorstellung?
Auf lange Sicht ja, auf jeden Fall, aber ich würde schon vorher einfach ansetzen und zum Beispiel auf außerparlamentarische Politik schauen, soziale Bewegungen, ja. Und da sich anschauen, was welche Ideen und welche Ansätze gibt es schon und dann auch sich immer natürlich angucken, welche Hebel gibt es da. Also es gibt sozusagen, es ist sicher nicht genug, wenn man sich, also man kann das machen, aber es ist sicher aus einer Transformationsperspektive nicht wirklich genug, wenn man sich jetzt weiß ich nicht, darüber Gedanken macht, seine mit NachbarInnen seine Fassade zu begrünen oder sonst was im Kiez zu machen. Das ist alles schön und gut, aber mit sozialen Bewegungen meine ich eben eher wirklich sowas wie sich zusammenzuschließen, zu gucken, wo welche Macht haben wir als eine Gruppe, als eine Initiative, als eine Bewegung, um bestimmte Veränderungen durchzusetzen, die in den bestehenden Abläufen nicht kommen werden, aus den genannten Interessenslagen heraus. Ein Beispiel hat auch mit Klima zu tun am Rande, aber ist eigentlich ein anderes Thema. In Berlin gab es und gibt es die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die einen Volksentscheid durchgesetzt hat im Jahr 2021, die angefangen hat als Verbund von Initiativen, von kleinen MieterInnen-Initiativen in ganz Berlin, die sich eben zusammengeschlossen haben, um gegen die steigenden Mieten und gegen Verdrängung, gegen Gentrifizierung sich zu wehren und die dann über die Jahre immer größer geworden sind und eben im vor 2 Jahren jetzt bald diesen Volksentscheid gewonnen haben mit 60% der Stimmen zur Vergesellschaftung großer profitorientierter Wohnungskonzerne. Das heißt, eine Maßnahme, die im rein parlamentarischen Betrieb überhaupt nicht vorstellbar gewesen wäre und die es aber geschafft hat über Kontinuität, über Organisierung, über Überzeugung, über die besseren Argumente und über Beharrlichkeit, dieses Thema hochzuhalten und letztlich eine Mehrheit zu gewinnen und damit auch die etablierten Mittel der regierenden Parteien in Berlin, die Mietenkrise über lange Jahre nicht aufgehalten haben, die herauszufordern und da für eine Perspektive zu sorgen, die über auch die bestehenden politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse auch hinausgeht.
Wenn wir da einmal einen Schritt weiter gehen, was Sie jetzt beschreiben, hängt das auch schon mit Ihren eigenen Forschungen sehr stark zusammen? Oder zu welchen Aspekten der Transformation forschen Sie selbst im Detail?
Das war bei mir auch so ein Prozess. Ich habe angefangen, eigentlich mich mit dem Feld zu beschäftigen im Rahmen meiner Masterarbeit damals. Da habe ich mich angefangen zu beschäftigen mit der Rolle von digitalen Medien in sozialen Bewegungen. Das heißt, ich habe mir im Wesentlichen habe ich mir Protestereignisse in verschiedenen europäischen Städten angeschaut damals und mir angeschaut aus damals einer theaterkulturwissenschaftlichen Perspektive, also sozusagen mit einem Fokus auf die Aufführung, die Demonstration als kulturelle Aufführung, mir angeschaut, welche Rolle spielen soziale Medien da, beziehungsweise wozu nutzen Protestierende eigentlich soziale Medien im Rahmen von diesen Ereignissen? Und was passiert da auf diesen Ebenen, diesen mehreren Ebenen zwischen Protestereignis auf der Straße und paralleler Inszenierung, Reinszenierung in den sozialen Medien? Ne? Also irgendwie Protestierende, die sich, während sie auf der Straße vielleicht nur mit 50 Leuten sind, sich aber parallel für 1000 Leute auf Twitter filmen dabei. Also welche Publika werden da eigentlich adressiert und was macht das mit dem Handeln der Protestierenden? Und dann habe ich angefangen, mich eben sehr stark so erstmal damit zu beschäftigen, habe dann auch eine Weile in einem Forschungsprojekt gearbeitet an der Uni Bonn, zusammen mit der Uni in Babelsberg und in Mainz, wo es um Videoaktivismus ging. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Da ging es im Prinzip auch um diese Fragen, aber nochmal ein bisschen breiter. Also nicht nur Protestereignisse, sondern eben auch sowas wie Kampagnenvideos oder Zeugenvideos. Also das Zeugenvideos wäre sowas wie das Video, das den Mord an George Floyd damals dokumentiert hat und darüber in den sozialen Medien dann diese Welle von Black Lives Matter Protesten ausgelöst hat. Also darum ging es, also welche Rolle spielen wie audiovisuelle Formen in sozialen Bewegungen. Das habe ich 2 Jahre gemacht. Genau, und dann habe ich mich eigentlich davon ausgehend so ein bisschen wegorientiert oder in eine andere Richtung und mich dann eher so dem angenähert, worüber wir jetzt angefangen haben zu sprechen. Ich habe dann so über das Thema Zukunftsbilder, also mir dann erst angeschaut, welche in diesen sozialen Bewegungen und ihren medialen Formen, welche Zukunftsbilder und Utopien oder auch Dystopien tauchen da eigentlich auf und was steckt da drin an Ideen und aber auch an Affekten. Und bin dann darüber irgendwann eigentlich auf eine andere Ebene gekommen, weil die mich irgendwann mehr interessiert hat, nämlich die Frage eben, was passiert durch Medien, durch digitale Medien und Kommunikationssysteme ganz konkret materiell in den Transformationsfeldern, um die es geht. Und mich hat dann angefangen, sehr stark die Stadt zu interessieren, die Stadtentwicklung, Stadttransformation, wenn man so will. Also wie verändern sich Städte eigentlich in der Anpassung an die Folgen des Klimawandels? Wie werden sie, was tun Städte, um sich darauf vorzubereiten, aber auch natürlich, um die Folgen des Klimawandels abzuschwächen? Und wie hängt das eigentlich zusammen mit den digitalen medialen Entwicklungen? Das hängt ganz häufig zusammen, erstmal auf so einer sehr oberflächlichen Ebene. Und mich hat dann interessiert, wie hängen eigentlich diese, wenn man so will, beiden Transformationsprozesse, also Klima und Digitalisierung, auf dem Feld der Stadtentwicklung zusammen. Und auch da würde ich sagen, liegt jetzt für mich ein Fokus auf eben der Frage nach Konflikten. Also auch da eine Suche danach, wozu werden eigentlich bestimmte Mediensysteme jetzt eingesetzt in diesen Städten, um eben im Kontext Klimawandel was zu tun und aber auch in welchen Interessen werden sie eigentlich eingesetzt und wer hat da eigentlich was, warum dagegen und wie könnten diese Systeme vielleicht auch anders eingesetzt werden, um ja auch da die Konflikte anders zu lösen, als das vielleicht jetzt der Fall ist.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, würde ich gern nochmal auf den Begriff, Sie hatten von positiven Zukunftsbildern, also Utopien gesprochen. Das könnte ja auch etwas sein, das die Transformation positiv beeinflusst, also konstruktiven Beitrag zur Transformation leistet. Und was mir sehr einleuchtet, wäre auch die Tatsache, wenn man auf urbane Stadtentwicklung schaut, ist das ja etwas, was den Menschen unmittelbar etwas zurückgibt. Also wenn ich bemerke, meine Stadt wird positiv transformiert und ich habe zum Beispiel weniger zu leiden unter der Hitze, weil es mehr Baum- oder Grünflächen gibt oder vielleicht auch sowas wie Verkehrsberuhigung. Es gibt plötzlich Tempo 30, das hat ja mehrere angenehme Nebeneffekte noch, also auch Sicherheitseffekte, die ich vielleicht gut finde oder eine geringere Lärmquelle oder so etwas. Das könnte ja dazu beitragen, dass es die Akteure halt auch ermutigt, dann weitere Schritte zu gehen. Gibt es da diesen Zusammenhang? Beziehungsweise insbesondere würde mich interessieren natürlich, wie ist dann dieser Zusammenhang der mediatisierten Protestkulturen da mitzudenken? Weil der ist ja schon auch ein Stück weit, sage ich mal, abstrakt oder findet im Digitalen statt. Und die Frage ist ja, wer nimmt den wie wahr und fühlt sich dann irgendwie berufen, etwas Bestimmtes zu tun.
Also klar, man kann grundsätzlich sagen, und das hat mich auch anfangs darin interessiert, dass es total wichtig ist, sowohl für Individuen als auch für Gruppen, als auch für Gesellschaften, sowas wie positive Zukunftsbilder zu haben, die einen leiten, die Alternativen aufzeigen, die aber auch sozusagen nicht nur positiv in dem Sinne sind, dass es irgendwie so ein Hollywood-mäßiges, kitsch-mäßiges Happy End oder sowas zeigt, sondern dass sie eine bestimmte, ja, so eine gute Mischung aus Wünschbarkeit und aber auch Realisierbarkeit haben. Also, dass es irgendwie klar ist, dass es jetzt, das ist möglich. Und das, klar, also das ist ein großes Thema, auch dass es uns, würde ich sagen, an diesen Bildern fehlt, beziehungsweise dass die positiven Zukunftsbilder, die es jetzt im Bereich ökologischer, sozialökologischer Transformation gibt, sich häufig sehr ähneln und dass die auch teilweise austauschbar sind zwischen dem, was ja, Vattenfall und Fridays for Future vielleicht zu manchen Zeiten so gezeigt hat. Also das habe ich zum Beispiel mal gemacht. Ich habe mir das mal genau angeschaut, was machen, also in so einem Protestvideo, welche Bilder nutzen da eigentlich, ich glaube, es war Fridays for Future, vielleicht war es auch eine andere Gruppe, welche Zukunftsbilder zeigen die da eigentlich, und habe die mal gegenübergestellt, den von einem ganz normalen Werbespot von RWE und oder Vattenfall, und das war teilweise zum Verwechseln ähnlich. Das waren dann halt irgendwie Sonnenuntergang und Windrad und irgendwie eine glückliche Person, die da drin steht. So, also, und das sagt ja auch was, dass diese Bilder sich irgendwie dann sehr ähneln, beziehungsweise so austauschbar sind, dass sie anscheinend dann auch, dass sie zwar irgendwie als positiv wahrgenommen werden, aber halt auch niemandem wirklich wehtun. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich halt auch von diesem Thema so ein bisschen wegzubewegen, weil ich dachte, es ist eigentlich nicht der, ja, diese Bilder fehlen, aber es ist für mich nicht der entscheidende Punkt, gerade wenn wir darüber nachdenken, wie Veränderung zustande kommt, weil ich davon eigentlich überzeugt bin, dass Veränderung aus Unzufriedenheit erstmal entsteht und aus Wut. Und aus Frustration, aus Negation des Bestehenden, wenn man so will. Also ich gehe ja nicht los, weil ich mir das Paradies vorstelle oder weil ich das vor mir sehe, sondern weil ich Dinge nicht mehr so haben will, wie sie sind, und weil ich sage, das soll so nicht sein. Ja. Und ich mir dann eigentlich im Bewegen, also erstmal im Negieren dessen, im Kritisieren und im Losgehen, mir dann im besten Fall mit anderen überlege, okay, aber wohin eigentlich? Das gehört natürlich immer dazu, dass ich diese Utopien habe, aber ich bin da auch eher in so einer Theorie-Tradition, sowohl wissenschaftlich als auch politisch, würde ich sagen, verortet, die so eine gewisse Skepsis hat gegenüber den vollständig ausgepinselten Zukünften, also wo es in der kritischen Theorie immer genau ja auch darum geht, wenn ich die Zukunft so vollständig ausmale, dann hat das kann das zynisch sein, und dann kann das auch so ein, hat das das Potenzial zur Enttäuschung, und es geht dann eher sozusagen dieser Tradition darum, ja, wie gesagt, zu negieren, was ist, und zu sagen, das genau soll nicht mehr sein, und sich dann eigentlich im Verändern eher dieser Zukunft anzunähern. Und ich finde das eigentlich auch interessanter. Also nicht sozusagen zu gucken, was können wir uns anders vorstellen und was verändert sich dann, sondern eher erstmal zu gucken, wie verändern wir die Strukturen um uns rum und wie verändert das dann auch unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein, und wie können wir, was entsteht dann im gemeinsamen Aushandeln und Entwerfen von Zukunft.
Ja, ich hätte auch den Eindruck, dass dieses Auspinseln, wie Sie das nennen, von solchen Zukunftsvisionen natürlich auch die Gefahr in sich birgt, dass viele Leute davon abgeschreckt werden oder dass sie den Eindruck haben, sie erleben sich selber überhaupt nicht mehr als, sagen wir mal, zumindest aktiven Akteur in ihrer eigenen Geschichte und Entwicklung. Und ich hätte die Annahme, dass das einfach auch schon grundsätzlich zu relativ viel Ablehnung führt, oder? Wie ist Ihre Erfahrung mit solchen, sag mal, konkreten Zukunftsbildern?
Das weiß ich nicht, aber klar, also je konkreter so ein Bild dann ist, desto einfacher kann man sich natürlich auch dazu verhalten. Und dann irgendwie sagen, nö, das will ich aber so nicht, oder genau das will ich. Aber tatsächlich müsste ich jetzt spekulieren, inwiefern sich das auf individuelles politisches Handeln auswirkt. Ich würde halt von mir sagen, aus meiner Erfahrung, dass diese, also dass Zukunftsbilder auf jeden Fall eine bestimmte Verbindlichkeit haben und die natürlich auch Handeln leiten können. Ich nur skeptisch bin, was eben die Sinnhaftigkeit oder die Rolle auf politischer Ebene angeht. Also wie gesagt, auf jeden Fall spielen die eine Rolle und ich halte es für unbedingt wichtig, auch dass Gruppen, wenn sie zum Beispiel gemeinsam aktiv sind, sich darüber verständigen, wohin sie sich eigentlich bewegen und dass das auch Gruppen zusammenhalten kann. Mhm. So und dass das auch Kraft geben kann und Orientierung. Und auch gerade politische Arbeit ja auch sehr ermüdend und frustrierend sein kann und dann sowas wie wünschbare Zukünfte auch Energie geben können. Genau, aber ich denke eben, es gibt einen Unterschied zwischen dem sozusagen perfekt ausgemalten Zukunftsbild von so wird es und dann wird es aber halt nicht so und dann ist es auch wieder, also dann geht das halt häufig ins Unmögliche auch und dadurch ins Zynische. Manchmal würde ich auch sagen ins Langweilige, also es gibt auch so eine bestimmte, so in diesem Diskurs um, wir brauchen neue Zukunftsbilder, gibt es auch so eine bestimmte Tendenz manchmal zu, in so sehr akademischen Kreisen dann an diesen Bildern zu arbeiten und das ist dann aber nur so eine irgendwie intellektuelle Selbstbeschäftigung und das so das ist zu wenig, würde ich sagen, sondern es geht halt immer darum, dass irgendwie in konkreten Umsetzungsperspektiven und auch Kämpfen zu verorten, die Frage, wohin wollen wir und was ist eigentlich möglich und wie kommen wir dahin? Und dann hat das auch seine, bekommen diese Zukunftsbilder auch erst ihre Kraft.
Ja, weil ich würde ja, also Sie haben das Aushandeln und jetzt das Konkrete nochmal betont. Mich beschleicht nämlich bei diesen reinen Gedankenspielen auch ja ein bisschen das Gefühl, dass dieses Entwerfen von Zukunftsbildern über, ich sag mal, die orientierende Kraft, die sie in den jeweiligen Gruppen haben und sicherlich haben müssen, damit man ja so etwas wie eine gemeinsame Richtung hat, das Ganze natürlich auch schnell in eine bestimmte Ideologie kippen kann. Sehen Sie da noch einen Unterschied zwischen dieser Art von Zukunftsentwicklung und oder Ideologie? Oder ist das mehr oder minder das Gleiche? Ideologie muss ja jetzt erstmal kein Schimpfwort prinzipiell sein.
Genau, das würde ich halt auch sagen. Also was ist nicht ideologisch? Ich würde auch da, also ich glaube immer da, wo Menschen sich politisch zusammentun, ist Ideologie im Spiel und das ist in dem Sinne nichts Negatives. Sondern auch da würde ich antworten, dass es auch da eher um eine Frage der von Geschlossenheit und Offenheit geht. Also dass Zukunftsbilder auch da, wo sie eben ausgepinselt, um jetzt nochmal Adorno da zu zitieren, sind, also so vollständig sind, dass sie eigentlich auch keinen Raum für Veränderungen, für Kritik zulassen, dass sie da natürlich auch ein Problem darstellen in dem Sinne und dass dementsprechend offene Zukunftsbilder, die eben dann auch offen sind für Aushandlungen untereinander, besser sind.
Warum ist das Urbane jetzt so zentral in all dem? Also Sie haben ja gesagt, Sie konzentrieren sich vor allen Dingen auf die konkreten Auswirkungen im Urbanen. Warum dieser Fokus?
Das hat sich auch so entwickelt über Interessen, über auch mein Leben in der Stadt. Also ich lebe einfach wahnsinnig gerne in Städten, habe ich irgendwann gemerkt und will das auch gar nicht anders haben. Und natürlich kriegt man dann aber neben allen Vorteilen des Stadtlebens auch immer mit, welche Probleme es in Städten heutzutage gibt und das, also nicht nur heutzutage, welche Probleme das Stadtleben mit sich bringt und das sind natürlich massive Ungleichheit, das sind die ökologischen Herausforderungen, die ich beschrieben habe, das sind massive politische Probleme, die viel zu tun haben mit den Themen, mit denen ich mich eben auch theoretisch oder akademisch in meiner Forschung irgendwann beschäftigt habe und dann hat das für mich irgendwann Sinn ergeben, das zusammenzudenken. Also das, was finde ich eigentlich toll an Städten und was finde ich eigentlich bewahrenswert und und schön an Städten? Was fasziniert mich daran? Und was bedeutet aber auch die Stadt in der Zeit, in der wir leben? Und dann kommt man eben ganz schnell auf verschiedene Punkte. Also dass Städte sowas wie gesellschaftliche Seismographen sind. Also dass man in Städten kulturelle Entwicklung und politische Entwicklung zuerst spürt, die dann eine Gesellschaft irgendwann erst betreffen. Also dass bestimmte Entwicklungen in Städten früher kommen, dass sie radikaler kommen, dass sie schneller kommen. Dass allein, weil Menschen so dicht zusammenleben, da einfach die kulturell und politisch wahnsinnig spannend sind. Dann sind sie aber auch, sind Städte im Kontext des Klimawandels einerseits super wichtige Akteure. Also Städte sind weltweit für 70% sind es, glaube ich, der globalen Emissionen verantwortlich. 2/3 der Menschheit werden zur Mitte des Jahrhunderts in Städten leben. Und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auch auf den Klimawandel. Nicht nur im Sinne, woher kommen eigentlich die Emissionen und wo müssen wir eigentlich ansetzen, wenn wir große Hebel bedienen wollen, sondern auch, wo findet der Klimawandel statt? Also wo werden in welcher Radikalität die Auswirkungen spürbar sein? Und dann haben wir von, seien es jetzt Küstenstädte oder seien es Städte wie Berlin, die eher mit Hitze zu tun haben, die Auswirkung des Klimawandels in der Stadt in einer zugespitzten Radikalität, weil die gebaute Umwelt eben noch überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, auf diese Veränderungen, die da kommen werden, und gleichzeitig eben auch, weil es Orte von oft krasser Ungleichheit sind und Schauplätze von Konflikten, sich diese Effekte des Klimawandels, die erstmal rein natürlichen oder naturphysikalischen Vorgänge, wenn man so will, die sich natürlich auch auf die Gesellschaften anders auswirken als an anderen Orten. Und das interessiert mich, also diese verschiedenen Ebenen und die Auswirkungen oder sagen wir so, die Rolle des Globalen im Lokalen und andersrum. Also Städte als sozusagen so Orte, aber auch kleine Gesellschaften, als auch als Akteure im Kontext sowohl sehr unmittelbar lokaler Fragen als auch eben der großen globalen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen.
Das wie gesagt, das leuchtet mir auch sehr, sehr ein, weil Städte halt Veränderungen oder Städte auch sage ich mal fast Dörfer oder wie nennt man es, also einzelne Stadtteile, diesen Wandel dann ja auch spürbar machen und dann vielleicht auch sehr positive Impulse setzen, weil sich wirklich etwas Spürbares für die Leute verändert. Aber dazu habe ich nochmal eine Frage. Und zwar gab es meiner Meinung nach vor kurzem eine Untersuchung zur Stadt Kopenhagen, die ja häufig als positives Beispiel angebracht wird, vor allem auch in Bezug auf den Fahrradverkehr. Und da wurde gesagt, dass sie attraktiver sei als beispielsweise Hamburg. Und begründet wurde es mit einer Vielzahl kleiner zivilgesellschaftlicher Projekte, die halt eben den urbanen Raum gestalten, beeinflussen. Genau, und da wäre meine Frage, warum gelingt das bei uns zu selten? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man ständig in den Nachrichten hört, ach hier, Gießen hat XY gemacht, verändert oder keine Ahnung, in München ist dies und jenes passiert oder in, keine Ahnung, Schwalm an der Eder, wie auch immer.
Ach, ich würde nicht sagen, dass es nicht gelingt. Also ich kenne jetzt auch die Studie nicht, aber ich denke, dass ein Kernproblem natürlich ist, dass die Gestaltungskraft von kleinen lokalen Initiativen begrenzt ist und dass sich auch da wieder dieses Verhältnis von lokal und global in der Stadt einfach zeigt. Also dass kleine Initiativen zwar ihr Umfeld versuchen können zu gestalten und sich zusammentun können, und auch gerade in Berlin gibt es zum Beispiel da ganz, ganz tolle Beispiele in der MieterInnenbewegung von Initiativen, die sich dagegen wehren, dass sie aus ihrem Haus geschmissen werden oder die sich für die Umgestaltung ihres Kiezes einsetzen und so weiter. Aber dass natürlich die globalen Dynamiken, mit denen diese kleinen lokalen Initiativen zu tun haben, viel größer sind und dass sie dagegen oft nicht viel in der Hand haben. Sei das jetzt die ökologische Krise oder seien es irgendwelche undurchsichtigen InvestorInnen, die halt massenhaft Häuser aufkaufen und dann die Stadt gentrifizieren und die Menschen, die da drin wohnen, aus ihrem Zuhause verdrängen. Also das sind ja nur Dynamiken, gegen die eben kleine Initiativen nur begrenzten Einfluss haben. Und da ist dann eben schon das Problem, wie gesagt, ich kenne jetzt die Studie aus Kopenhagen nicht, aber am Beispiel Berlin haben wir es dann eben häufig auch oft mit einer regierenden Politik, mit einer herrschenden Klasse auch zu tun, die auch nicht unbedingt ein Interesse daran hat, dass sich Dinge über das von ihr tolerierte Maß hinaus verändern. Also die sozusagen, wir reden ja immer über Engagement und das ist immer alles ganz toll und Partizipation und so weiter, aber auch das wird ja häufig nur in einem ganz bestimmten Maß zugelassen und auch da würde ich wieder das Beispiel Deutsche Wohnen und Co. Enteignen anführen. Ein Triumph der Stadtgesellschaft, wenn man so will, der aber dann von der regierenden Politik eben ganz schnell einkassiert wurde oder bis heute versucht wird, eigentlich zu ignorieren. Also will nur sagen, es gibt diese Initiativen und die auch eben sich das genau vornehmen und auch annehmen, die Stadt zu gestalten, zu verändern und gleichzeitig prallen die aber eben auf Widerstände in der etablierten Politik.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie ist der aktuelle Stand denn? Weil ich glaube, das ist ja ein bisschen in der Versenkung verschwunden, tatsächlich, das Thema.
Nee, nicht unbedingt. Also der Volksentscheid.
Also in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest, in der Breite. Das mag sein, dass das bei den aktivistischen Gruppen noch oben auf der Agenda steht, aber ich habe da lange nichts mehr von gelesen oder gehört.
Ja, also zuletzt gab es Schlagzeilen vor ein paar Wochen, als der Bericht der ExpertInnen-Kommission, die eingesetzt wurde nach dem Volksentscheid, vorgestellt wurde. Nach dem Entscheid wurde eben von der damaligen Regierung noch eine Kommission eingesetzt aus hochrangigen VerfassungsrechtlerInnen unter anderem, die prüfen sollte, inwiefern diese Vergesellschaftung eben machbar ist, gangbar ist. Und die hat nach über einem Jahr dann ihren Bericht vorgestellt und ist zu einem sehr positiven Votum gekommen. Und das hat nochmal für große Schlagzeilen gesorgt, weil natürlich gab ja in der Zwischenzeit Neuwahlen in Berlin oder Wiederholungswahlen. Franziska Giffey wurde abgesetzt als regierende Bürgermeisterin. Wir haben jetzt die CDU-Regierung, die wesentlich konservativer ist als die Regierung vorher. Und die natürlich auch gar kein Interesse daran hat, dass dieser Volksentscheid umgesetzt wird. Und gleichzeitig kann die sich natürlich jetzt auch nicht ganz dem verschließen, was die Kommission, die ja vom Senat selbst beauftragt wurde, herausgefunden hat. Und gleichzeitig lässt der Druck nicht wirklich nach aus der Zivilgesellschaft, sondern im Gegenteil, die Verhältnisse haben sich nicht groß geändert, sind eher schlimmer geworden. Der Neubau ist komplett eingebrochen in Berlin. Sozialwohnungen werden auch weniger, die Mieten steigen weiter und das ändert natürlich nichts an den Verhältnissen, die überhaupt dazu geführt haben, dass es diesen Volksentscheid gab. Und in dem Sinne bin ich auch überzeugt davon, dass es nicht so leicht sein wird für die jetzige Regierung und auch für die zukünftige, das einfach so auszusetzen, sondern es wird auf kurz oder lang wird es in irgendeiner Form eine grundlegende Lösung für dieses Problem brauchen. Und das ist ja nicht nur steigende Mieten, sondern das ist die Finanzialisierung des Wohnungsmarktes in Berlin. Das heißt, die Spekulation mit Wohnraum. Und das ist übrigens auch ein Thema, das im Kontext der ökologischen, der sozialökologischen Krise ein Riesenthema ist, wenn wir uns anschauen, die Modernisierung von Gebäuden, die ökologische Modernisierung, dann ist auch da das eine Perspektive hin zu einem anderen Umgang mit der Krise, dass wir sagen, wir überlassen das nicht privaten Großkonzernen, die vor allem dann modernisieren, wenn es in ihrem Profitinteresse ist, wenn sie das über die gesetzlichen Regelungen auf MieterInnen umlegen können, die Kosten, sondern wenn wir über einen, wie es die Initiative vorschlägt, vergesellschafteten Wohnungsbestand reden, dann haben wir ja auch ganz andere Möglichkeiten, diese Transformation sozial gerecht zu gestalten und sozusagen das ökologisch Notwendige mit dem sozial Gerechten zu verbinden.
Aber es ist doch schon eine Situation, in der sich vermutlich vermutlich, in der sich Menschen einfach auch oft sehr ohnmächtig fühlen. Also ich kann sehr gut verstehen, dass viele Menschen mittlerweile einfach sagen, wir machen ja alles, was man so tun kann. Ja, wir wählen beispielsweise und wir engagieren uns im Sinne von, je nachdem, wie man kann. Es muss ja auch nicht immer sein, dass jemand Fridays for Future in der, keine Ahnung, in der ersten Reihe begleitet. Aber man geht mit zu diesen Demonstrationen. Man versucht sich selber angemessen zu verhalten, diese ganzen kleinen Dinge, die es im Alltag halt so gibt, nicht wahr? Und dennoch bewegt sich gefühlt sehr, sehr, sehr wenig. Und das ist ja etwas, wo Sie auch sagen, daraus entsteht so ein Gefühl von Ohnmacht, es entsteht Frustration, irgendwann entsteht möglicherweise eine Abwendung von der Politik. Das sind ja nicht wirklich gute Entwicklungen.
Ja, ich weiß immer nicht, ob es anders war früher. Also ich bin ja auch erst 31, ich weiß nicht sozusagen, wie eigentlich, versuche mir immer vorzustellen, wie sich Politik oder auch Gesellschaft angefühlt hat in den 60er Jahren oder so. Oder noch früher von mir aus. Ich vermute einfach, dass erstmal glaube ich, dass sowas wie Engagement, wie Aktivismus, wie politische Arbeit immer auch mit Frustrationen einhergeht, weil natürlich wir in einer Gesellschaft leben und sich nicht alles so schnell immer durchsetzen lässt, wie man das vielleicht selbst gerne hätte. Ich glaube aber auch, dass man eben lernen kann aus der Geschichte sozialer Bewegungen und politischer Veränderungen, dass solche Prozesse sehr, sehr lange dauern und dass es einen sehr, sehr langen Atem braucht. Und das ist immer so das, was mir hilft, wenn ich frustriert bin, sowohl sozusagen die historische Perspektive, dass sich eben, also dass Geschichte zwar nicht linear verläuft, aber dass sich eben bestimmte Veränderungen dann über einen sehr langen Zeitraum eben doch einstellen, wenn soziale Bewegungen vor allem da dranbleiben. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach das Arbeiten mit anderen, also sei das jetzt in der Forschung, sei das in der Kunst, sei das in der politischen Arbeit. Das ist sozusagen das, was mir hilft, mit der Frustration, die ich wie viele andere wahrscheinlich habe, auch umzugehen. Das Kollektive, also das sich gemeinsam mit anderen nicht nur Zukunft auszumalen, sondern eben auch konkrete Schritte zu unternehmen, immer wieder in Richtung dieser Zukünfte und sich darin sowohl Optimismus gegenseitig zu bewahren, weil es ohne ja nicht geht, als auch aufzufangen, wenn es frustrierend ist.
Nochmal zurück zu der Mediatisierung der Protestkulturen jetzt. Wie hat sich das verändert oder beziehungsweise was sind da die Dinge, die Sie in Ihrer Forschung beobachten konnten?
Die Mediatisierung. Womit ich vor allem zu tun hatte, waren eben die Veränderungen im Kontext der letzten 20 Jahre oder so oder vielleicht noch kürzer. Also eigentlich das, was man seit es soziale Medien gibt. Ne? Das ist ja eigentlich noch eine sehr relativ kurze Episode, die aber natürlich wahnsinnig viel verändert hat an sozialen Bewegungen. Man kann das ja auch noch viel weiter fassen und sich eben, das wurde teilweise in dem Forschungsprojekt, in dem ich gearbeitet habe, auch gemacht, sich anzuschauen, wie haben eigentlich soziale Bewegung in den 60er Jahren zum Beispiel Film genutzt schon, ne? Oder wie, ich habe mir dann manchmal auch angeschaut, also so, kann noch weiter zurückgehen und sich über Flugblätter und was auch immer angucken. So, das hat immer eine Rolle gespielt. In dem Sinne sind soziale Bewegungen, haben einfach immer auch sehr früh experimentiert und sehr früh neue Technologien genutzt, um ihre Ziele voranzubringen und um miteinander zu kommunizieren, teilweise weil sie es mussten, weil ihnen auch staatliche Repressionen einfach den dahingehenden Druck gemacht hat und sie dann irgendwie gucken müssten, wie kommen sie da drum rum. Teilweise natürlich auch, weil sie Massenkommunikation auf Massenkommunikation angewiesen sind und dementsprechend es keinen Grund gibt, nicht mit neuen Technologien zu experimentieren. So, und was ich mir angeschaut habe oder was sozusagen die Entwicklung im Kontext sozialer Medien ist, würde ich sagen, dass es ganz grob gesagt hat das angefangen als so ein sehr vielversprechendes Tool, das, ne, das fing dann so an mit den Revolutionen in Ägypten, Tunesien, Syrien, das waren so diese Ereignisse in den Anfang der 10er Jahre muss das ungefähr gewesen sein, in denen dann viele so dadurch, dass eben soziale Medien, vor allem Twitter, Facebook, YouTube damals so eine große Rolle gespielt haben bei der Organisierung der Proteste, auch gegen die staatliche Zensur, dann waren das erstmal so sehr verheißungsvolle Instrumente. Also dann wurde gesagt, das führt jetzt zu einer Demokratisierung und das sind Instrumente der gesellschaftlichen Veränderung und die haben so einen total enthusiastisch begrüßt. Und dann gab es ganz viel Forschung dazu, erstmal zu Twitter and Teargas war dann so ein Titel. Also genau dieses zwischen on-site auf der Straße und online in sozialen Medien, diese Wechselwirkung, die mich dann auch interessiert haben. Und das hat sich dann aber schon verändert in den Jahren. Natürlich dadurch, dass irgendwie der Blick auf die sozialen Medien, auf diese Plattformen, Konzerne, die dahinter stehen, sich verändert hat, dass Facebook, jetzt Twitter mittlerweile auch, dass Google und Co. wesentlich kritischer gesehen wurden. Natürlich auch die Überwachungspraktiken, die hinter den Geschäftsmodellen dieser Konzerne stehen oder die Geschäftsmodelle dieser Konzerne sind, dass die zunehmend bewusst geworden sind, dass natürlich auch die Rolle dieser Plattform dann im Zusammenspiel mit sozialen Bewegungen sehr ambivalent wurde, also dass dann auch klar wurde, je nachdem, in welchem Land wir uns das anschauen, stehen diese Konzerne auch eher mal auf Seite des Regimes und zensieren dann auch bestimmte Inhalte. So, also das ist zunehmend ambivalenter geworden und gleichzeitig hat dazu immer auch die Diskussion gehört, was bringt es denn eigentlich, sich online zu betätigen, aktivistisch? Also ist das nicht eigentlich nur eine Form von Clicktivism, war dann so ein Wort, oder ist das so, man kann dann so bequem von der Couch aus irgendwie Inhalte teilen oder so, also so eine Form von despektierlicher Rede über so eine vermeintliche, nicht riskante Form des Aktivismus. Das hat diese Entwicklung auch immer begleitet und die ist auch immer noch da, würde ich sagen, aber insgesamt es sind soziale Medien jeder Art natürlich ein absolut selbstverständliches Mittel von sozialen Bewegungen einfach geworden in sehr kurzer Zeit mit allen Ambivalenzen, die jetzt dazugehören, aber ich würde sagen, sowohl die sehr enthusiastischen Hoffnungen davon, dass jetzt irgendwie da so sich über soziale Bewegungen eine ganz neue Öffentlichkeit entwickelt, die dann zum Hauptspielfeld sozialer Bewegung wird und so weiter, als auch die sehr dystopischen Perspektiven von, dass alle sitzen nur noch zu Hause und niemand arbeitet mehr auf der Straße, politisch zugespitzt gesagt, die sind beide nicht eingetreten, sondern erfolgreiche soziale Bewegungen heute, die sind auf der Straße und in der Gesellschaft verankert und gleichzeitig natürlich online präsent und inszenieren sich da auch und müssen einfach zwischen diesen Ebenen navigieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen und um mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Wenn ich einmal kurz einhaken darf an der Stelle, jetzt haben Sie gerade von Clicktivisten und so weiter gesprochen. Was ist denn das Ergebnis dann aus Ihrer Forschung? Sie haben sich ja damit auseinandergesetzt. Ist es denn eher die Selbstorganisation, die dadurch betrieben wird, oder holt man wirklich über die sozialen Medien Schwungmasse raus? Also oder ist es beides? Kann man da
beides was beides zu sagen? Also man kann natürlich beides. Ich würde sagen, also ich habe nicht speziell dazu geforscht, aber ich denke, es ist auch sehr, 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 sehr logisch oder sehr, sehr einleuchtend, dass nur über soziale Medien erreiche ich natürlich nicht eine kritische Masse in der Bevölkerung. Dadurch sind die die Netzwerke zu verschieden, aber auch die NutzerInnenkreise zu eng gefasst häufig. Und gleichzeitig hat das ja auch nichts, häufig nichts Organisierendes, wenn ich jetzt einfach so ein Video poste oder, keine Ahnung, ein Erklärvideo oder was auch immer poste oder ein Mobilisierungsaufruf oder so, dann vielleicht schon eher, aber gleichzeitig hat das ja keinerlei wirklich organisierende Effekte, sondern das muss immer, es kann immer nur ein Teil einer gesamten Strategie sein und dazu gehört eben auch die Organisierung von Menschen eben nicht digitalen, auch wenn es das so gar nicht gibt, würde ich sagen. Also natürlich sozusagen diese Trennung von online, offline, digital, analog ist ja häufig gar nicht mehr so zu halten, aber natürlich macht es einen Unterschied, ob ich bei meinen Nachbarn an der Tür klingel und mit denen ein Gespräch führe und sie einlade zu einer MieterInnenversammlung und sie da mit ihren NachbarInnen ins Gespräch kommen und sich gemeinsam organisieren. Oder ob ich halt einen Post von einem Organisationsaccount absetze und der irgendwie erstmal zwar sehr gut darin ist, bestimmte Affekte vielleicht zu mobilisieren und für Empörung zu sorgen oder von mir aus auch für Hoffnung zu sorgen, was auch immer, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt mit Menschen rede direkt und ansprechbar bin für die auch oder ob ich das halt über soziale Medien mache. Und beides ist Teil von politischen Kämpfen heute und muss es auch sein. Aber es sind einfach verschiedene Dinge und sie bedienen verschiedene Taktiken.
Mich interessiert ja sehr, weil das ein extrem komplexes und irgendwie auch multifaktorielles Untersuchungsgebiet ist, bei dem Sie ja selber schon beschrieben haben, dass sich auch Ihr Fokus ein paar Mal gewandelt hat und Sie den ein paar Mal aufgrund von Ergebnissen angepasst haben. Und mich interessiert einfach die Methode, mit der Sie arbeiten. Also wenn Sie wissenschaftlich tätig sind und an den Feldern, die Sie beschrieben haben, forschen. Was machen Sie dann genau?
Oh, das ist eine gute Frage. Also, ja, das hat sich auch verändert. Also, ich habe eigentlich immer sehr gerne, also ich habe irgendwann mal angefangen, vor ein paar Jahren zu promovieren. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, mir eben auch ein Projekt auszudenken, das sich auch mehrfach geändert hat, habe ich ja jetzt auch schon beschrieben teilweise. Und ein Teil dieser Unzufriedenheit, die dann eben dazu geführt hat, dass ich das Thema gewechselt habe, war auch eine methodische auf jeden Fall. Und das war, also ich habe früher immer sehr gerne und auch jetzt wieder im Gespräch mit Menschen oder weiter gesagt direkt in dem Feld, in dem ich oder für das ich mich interessiere, zu sein. Das heißt, ich führe gern Interviews, gehe gerne, für meine Masterarbeit bin ich damals eben zu diesen Protesten hingefahren, habe mich da teilnehmend beobachtend verhalten. Das heißt, ich war, habe versucht, durch die vor Ort seiende, teilnehmende Beobachtung bei diesen Ereignissen anders zu verstehen, was da eigentlich passiert. Das heißt, ganz groß gesagt, ich arbeite sehr gerne qualitativ, also ich beschreibe und interpretiere das, was ich sehe. Ich arbeite aber auch in dem Sinne ethnografisch, das heißt, ich gehe gerne dahin, wo ich bin und das, wofür ich mich interessiere. Und das ist dann irgendwann, als ich angefangen habe zu promovieren, so ein bisschen verloren gegangen. Und das hatte sicher auch mit der Pandemie zu tun damals, dass ich plötzlich irgendwann gemerkt habe, ich sitze eigentlich nur noch zu Hause vor dem Bildschirm und gucke mir Videos an und analysiere irgendwie so Texte im weitesten Sinne. Mhm. Und das war mir irgendwann zu wenig. Und dann habe ich gemerkt, dass ich daran was ändern muss. Und bin dann irgendwann eben auch über dieses Stadtthema wieder dahin gekommen zur Frage, wie will ich eigentlich forschen? Und jetzt ist, jetzt habe ich das wieder mehr vor. Also jetzt werde ich In ein paar Wochen werde ich auch wieder reisen, endlich nach Tokio und Shanghai. Und da eben auch versuchen, konkret vor Ort mit Leuten zu sprechen, die eben in diesem Feld zuständig sind, aber auch mir eben die Orte anzugucken, die im Kontext dieser Fragestellung, die ich habe, relevant sind. Und das bringt mir meistens viel mehr und ich interessiert mich auch viel mehr als ja, die rein mit Texten befasste oder die reine Theoriearbeit, wenn man so will. Mhm. Und ich versuche schon eben auch, das vielleicht noch als letzter Punkt, mich da in einer kritischen, dialektischen Tradition zu verorten, also nicht nur zu beschreiben, was ist, was ich da sehe, sondern eben auch nach Widersprüchen zu suchen, die ein Potenzial dazu haben, dass sich Dinge anders entwickeln. Also wenn ich mir jetzt im Kontext meines Themas angucke, wie werden jetzt eigentlich gerade Medienkommunikationssysteme genutzt, um Städte an den Klimawandel anzupassen, dann gehört dazu immer auch die Frage von, wie könnten sie eigentlich anders genutzt werden oder welches Potenzial zur Demokratisierung, welches Potenzial zur Befreiung haben diese Systeme eigentlich, wenn sie anders genutzt würden, als sie das vielleicht gerade tun.
Okay, super, ganz vielen Dank. Dann würde ich sagen, Lars, du hast jetzt durftest nicht nur die erste Frage stellen, sondern du darfst auch die letzte Frage stellen, denn wir haben die Stunde jetzt leicht überschritten.
Ja, was ich da ganz gerne noch anschließen würde, ist, sind gerade jetzt nochmal auf diese kritische Theorie und Tradition hingewiesen. Da würde mich noch interessieren, ist denn diese Art von Transformationsforschung, die Sie betreiben, eigentlich zu betreiben, ohne dass man sich selber in diese Transformation involviert? Weil ich mir das eigentlich schwierig vorstelle. Es klang eben auch mal in unserem Gespräch so an, wo Sie sagten, ja, da sind dann Sachen, da erlebt man dann ja auch Frustration und so weiter und muss auch die eigene Motivation hochhalten. Das klingt dann alles auch schon so, als wenn man als wenn man diese Art von Transformationsforschung, auch dieses ins Feld gehen, so wie Sie das beschrieben haben, eben als wenn einen das auch selber ein Stück mitnimmt oder mitreißt. Wie erleben Sie das?
Ich würde es fast andersrum beschreiben. Also die Motivation, sich mit Themen tiefer zu beschäftigen, kommt aus dem politischen Antrieb. Und gleichzeitig kommt daher natürlich auch dann manchmal die Frustration. Also ich habe 2 Jahre im Uni-Betrieb jetzt gearbeitet und bin da auch sehr, sehr bewusst dann raus und jetzt eben ein bisschen, oder was heißt bisschen, ich bin jetzt, arbeite jetzt woanders und auch erstmal nicht mehr an der Uni, weil sich da finde ich dann, also wenn man sozusagen Forschung macht, um auch gesellschaftliche Fragen zu beantworten, dann ist die Uni natürlich einerseits erstmal, kann im besten Fall ein Freiraum auch sein, um sich mit diesen Themen tiefer zu beschäftigen und auch bis zu einem bestimmten Punkt ab von Profitlogik. Ich zögere das sozusagen, weil ich natürlich mein nächster Punkt dem dann widerspricht, aber es ist natürlich schon anders, als wenn ich mich im privaten Unternehmen mit einer Frage beschäftige, bin ich natürlich im öffentlichen akademischen Betrieb erstmal auch ein bisschen freier in dem, was ich denke und sage. Aber gleichzeitig ist natürlich das, also für mich war das Unisystem irgendwann zu ab von den Orten, die ich politisch dann relevant fand. Man kann das auch sicher anders gestalten, aber es ist natürlich ein System, in dem das ja auch ganz bestimmten Verwertungszwängen unterworfen wurde und ist, in dem auch die Arbeit also Das war gar nicht für mich, muss ich sagen, gar nicht so der Hauptpunkt, aber natürlich ist das Wissenschaftssystem dieser der gleichen Verwertungslogik unterworfen wie andere Felder in der Gesellschaft. Und trotzdem war für mich das gar nicht so der Hauptpunkt, sondern für mich ging es dann irgendwann eher darum, wer hat denn was von der Arbeit, die ich da mache? Und ich habe eben so diese Theoriearbeit gemacht und diese Analyse und habe daraus für mich total viel gezogen, aber gleichzeitig war mir irgendwann nicht mehr klar, warum und für wen oder was das jetzt eigentlich konkret zu einer Transformation beiträgt, die mich interessiert. Und das kann man sicher auch anders machen. Man kann das auch innerhalb des Unisystems sicher anders gestalten. Aber mich hat dann irgendwann mehr interessiert, wie kann ich jetzt eigentlich forschen, wo kann ich eigentlich forschen und auch Praxis machen, die konkreter und unmittelbarer was dazu beiträgt, dass diese Transformation, die mich interessiert, kommt. Und habe dann einen Ort gefunden. Ich arbeite jetzt bei der Climate Media Factory. Das ist eine Agentur, Produktionsfirma, die sich um Klimakommunikation kümmert in Potsdam. Die ist hervorgegangen aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und wir arbeiten da eben in verschiedenen Projekten. Ich in einem europaweiten Projekt zur Transformation von Städten. Das ist eine Art von Forschung, mit der ich jetzt gerade sehr viel mehr anfangen kann oder der mich auch mehr erfüllt in dem politischen Sinne, weil ich sowohl was für mich daraus ziehe und sehr viel lerne über das Feld, mit dem ich mich eh beschäftige, als auch wir natürlich sehr viel konkreter gerade mit den AkteurInnen im Gespräch sind, die in dieser Frage, also wie verändern sich eigentlich Städte und wie müssen sie sich verändern, auch konkret in der Praxis da tätig sind. Und das ist dann, genau, also das finde ich angewandter gerade und das hilft mir irgendwie mehr, auch dem politischen Interesse, das ich daran habe, gerecht zu werden, als es das davor der Fall war.
Dann wünschen wir Ihnen dabei viel Erfolg und bedanken uns ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ja, ganz, ganz vielen Dank.
Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
Danke. Tschüss.
Tschüss.